Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, es ist Podcast-Mittwoch. So schön, dass du heute auch wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst, sie verstehen möchtest und mit diesem Podcast deine Beratungsgespräche auf das nächste Level bringen möchtest. Wir möchten das systemische Denken und Handeln mit diesem Podcast in die Welt bringen. Und heute geht es mit einer Interviewfolge weiter. In den Interviews laden wir immer wieder Menschen ein, die ihr Herzensthema mit dem systemischen Denken und Handeln verknüpfen. So auch Pascal Hartmann-Boll. Pascal kommt aus Münster und lacht gerne. Pascal hat soziale Arbeit studiert und den Master in Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Diversität absolviert. Nach der Ausbildung in systemischer Beratung und Therapie ist Pascal am Institut geblieben und hat dort eine Assistenzzeit gemacht und hat sich dort zum Lehrenden qualifiziert und darüber dann hinaus einen eigenen Weiterbildungsgang zu systemischer Beratung mit einem speziellen Schwerpunkt aufgebaut. Und nebenbei lacht Pascal gerne und auch professionell, denn Pascal hat das Lach-Yoga für sich entdeckt. Und in dieser Podcast-Folge geht es um Diversität, die sich zeigen darf, wie wir als systemischer Berater oder systemische Beraterin sichere Räume schaffen. Es geht um Zugehörigkeit, Glück, Gesundheit und Frieden aus Lach-Yoga und viel mehr. Viel Spaß mit dieser Folge.
Pascal, so schön, dass du heute hier bist und wir die Chance haben, dir heute zuzuhören und dem, was du mitbringst hier in den Podcast. Ich frage die Menschen am Anfang immer, mit welchem Herzensthema kommst du hierher? Und diese Frage würde ich gerne auch zu dir rübersenden.
Ja, mit welchem Herzensthema komme ich her? Also Herzensthemen habe ich gefühlt viele. Es gibt, ich glaube, das ist schon eine richtig tiefe Frage am Anfang. Warum ich ja zum Lach-Yoga gefunden habe, ist, weil ich möchte ganz gerne Menschen dahin begleiten, dass sie lachen können. Also dass sie das Leben genießen können, dass sie lebendig sein können. Das ist, glaube ich, so mein Kernanliegen, dass ich glaube, natürlich liegt auch auf diesem Weg irgendwie Traurigkeit und Herausforderung, aber dass Menschen halt auf lange Sicht mit so einer, ja, mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehen können. Genauso wie es für mich irgendwie ein Weg war oder eine Aufgabe war, einen Weg zu finden, wie ich mit Leichtigkeit durchs Leben mehr und mehr gehen kann. Genau, und so habe ich, das ist, glaube ich, das fasst es zusammen und das drückt sich in ganz unterschiedlichen Facetten aus. In politischen Facetten, in der Facette mentale Gesundheit, aber auch tatsächlich in der Facette, also Leben. So nicht immer nur reflektieren und ganz intelligent sein und so weiter, sondern rausgehen, Leben genießen, Leben machen.
So schön, dass du da bist. Ich glaube, dieser Wunsch nach Leichtigkeit, der verbindet uns beide. Du machst es über das Lachen, ich mache das über diese Fokussierung auf den Flow, zu sagen, wo kommst du wirklich so ganz bei dir und im Moment an und wo darf es sich leicht anfühlen? Jetzt sind wir beide Lehrende im Bereich von systemischer Beratung, Therapie und so weiter. Wie spürst du, wie spüren deine zu beratenden Personen, dass in dem Kontakt mit dir, dass das dein Anliegen ist?
Also erstmal glaube ich, wir lachen echt viel. Also wenn ich zum Beispiel auch Videos vorstelle, dann muss die Gruppe auch immer lachen. Und auch in meiner Ausbildungszeit war das immer so. Und ich habe das gar nicht immer so wahrgenommen, dass ich dachte, wir lachen so viel oder es ist so wahnsinnig lustig. Aber ich habe so gedacht, ja, stimmt irgendwie. Und es ist auch, also ich glaube, für mich ist, dass wir viele Dinge mit dem Augenzwinkern auch betrachten können, auch die Teile der Selbstsabotage, die wir so mit uns bringen, mit dem Augenzwinkern betrachten. Und auch es gibt von einer Kollegin, Lach-Yoga-Kollegin, Buch, das heißt, darf ich lachen, wenn ich traurig bin? Und die Antwort, so kann man das Buch zusammenfassen, ist ja. Also, dass Dinge auch gleichzeitig sein dürfen. Mhm. Und darum geht es im Kern. Also, es geht um das Leben, alles reinholen ins Leben, was halt da ist. Die Traurigkeit, die Wut, die Angst und das Lachen, die Freude, die Bewegung, alles zusammen rein. Und dann werden wir in all diesen schwierigen Lebensphasen, die das Leben auch manchmal bereithält, handlungsfähig, weil wir uns alles gleichzeitig erlauben und diese Paradoxe darin uns erlauben.
Ja, voll schön. Für mich klingt das so, als würdest du sagen, dass du auch ganz viel aus deinem Leben reingeholt hast in deine Tätigkeit mit Menschen. Was würdest du sagen, hat dir das Leben so auch angeboten oder welche Stationen hat es bereitgehalten für dich, dass du heute genau das sagst, was du sagst?
Ich glaube, ich hatte auch wie viele Menschen viele Herausforderungen. So. Und ich musste irgendeinen Weg finden, mit diesen Herausforderungen umzugehen, wie andere auch. Mhm. Und ich glaube, das war schlussendlich, man kann es als Geschenk bezeichnen, es fühlt sich aber nicht immer an wie ein Geschenk. Mhm. aber das Geschenk, das das Leben dann halt macht, dass wir schauen können, okay, wie gehe ich jetzt mit dem um? So die leichten Sachen zu genießen, das ist kein Problem. So das können alle. Aber, oder viele, manchen fällt es auch schwer. Aber die leichten Sachen, das ist eine Sache, aber so in diesen schweren Zeiten oder in den Herausforderungen vielleicht so doch das ein oder andere zu finden, was ich daraus mitnehmen kann, wie ich daran wachsen kann, vielleicht doch das Schmunzeln darin zu entdecken. Mhm. Das ist, glaube ich, so das, was ich auch lernen durfte und lernen konnte und was auch meine Familie mir auf den Weg gegeben hat, glaube ich, so einen gewissen, auch einen dunklen Humor manchmal. Mhm. Und du hast gerade so gesagt, ich bringe was von mir auch rein in meine Arbeit. Und das ist auch so. Also ich glaube, das ist aber gleichzeitig auch ein Balanceakt. Also natürlich dreht sich meine Arbeit nicht um mich, sondern entweder um das, was ich lehre oder um das, was Ratsuchende so vorbringen. Und gleichzeitig bin ich jemand, der auch in der Lehre denkt, naja, wir haben ja nur uns als Werkzeug. Also warum sollten wir uns dem enthalten? So, dann, ja. Ne?
Ich glaube, ich dock da so an, weil ich häufig auch Weiterbildungsteilnehmenden sowas sage wie, du darfst deinen eigenen Style finden. Mhm. Und dann ist das aber so schwer am Anfang, weil man das dann vielleicht doch so machen möchte wie jemand anderes. Oder man hat das bei seinen lehrenden Personen gesehen und denkt dann sowas wie, ah ja, so möchte ich das auch machen. Und letztendlich passt es aber vielleicht gar nicht so sehr zum eigenen Stil. Mhm. Und ich hatte so sofort den Eindruck, dass mit uns beiden so zwei Menschen aufeinandertreffen, die irgendwie so ihren Style gefunden haben und sagen, vielleicht bin ich an der einen oder anderen Stelle auch anders, aber sind wir nicht alle auch anders?
Ja, also das ist schön. Ich glaube, also im Moment habe ich den, vielleicht verändert der sich auch noch oder da wird sich bestimmt auch noch was entwickeln. Und das ist, glaube ich, diese Erlaubnis auch anders sein zu dürfen. Wir leben, finde ich, ja manchmal in einer Welt, die so sehr paradox einem das anbietet. Einerseits sollen wir sehr, sehr individuell sein und andererseits aber auch nicht zu individuell. Wir müssen ja auch noch in alle Gruppen und Systeme irgendwie hineinpassen. Ja. Und dazwischen mal so eine Balance zu finden, und sich, das ist manchmal gar nicht so leicht. Und für mich habe ich immer, also finde ich sie immer wieder, die Balance. Und merke aber auch, je mehr ich bin, desto leichter lebt es sich mit mir und auch mit anderen Menschen. Also natürlich habe ich dadurch auch durchaus hier und da manchmal größere Konflikte, denen ich früher leicht aus dem Weg hätte gehen können. Mhm. Ja, aber der Preis früher war dann vielleicht auch sehr hoch, also nämlich nicht man selbst sein zu können.
Mhm. Ja. Jetzt sprechen wir vielleicht von früher und wir sprechen vielleicht von heute. Und du hast, finde ich, so ein super wichtiges und sehr zeitgemäßes Thema an Bord, nämlich das Thema Diversität. Mhm. Wie ist das zu deinem Signature-Thema geworden?
Also ich glaube, erstmal deswegen, weil ich selber schwul bin und das Thema immer an mich herangetragen wurde. Also eigentlich war das nicht ein Thema. Also es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, das Thema hat mich ausgewählt. Und früher habe ich immer gedacht, hä, das verstehe ich gar nicht, was das heißen soll. Aber im Prinzip war es bei mir auch so. Ich wurde immer als Experte für queere Themen angesprochen. War es aber nie. Also ich war schwul, aber ich hatte von vielen Sachen, also ich bin trotzdem in 3000 Seelendorf aufgewachsen und hatte keine Ahnung von irgendwas. Aber das Thema wurde so bei mir verortet. Und irgendwann, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich gedacht, naja, Pascal, mit diesem Thema wirst du eh immer angesprochen. Also entweder arbeitest du dir jetzt diesen Markenkern, den alle sich irgendwie da so aufbauen, oder nimmst halt einfach das, was eh schon alle bei dir verorten. Mhm. Und so hat es eigentlich angefangen und habe dann, wie gesagt, diesen Master schon gemacht und mich irgendwie auch professionell so nochmal professionalisiert oder auf einer theoretischen Ebene damit auseinandergesetzt. Viel gelernt und auch viele blinde Flecken entdeckt, wo es auch immer noch welche bestimmt gibt. Aber so kam das Thema eigentlich zu mir und mittlerweile merke ich auch, klar, also das ist ein Lebensthema, das ist ein Thema, mit dem ich mich gut identifizieren kann, was ich spannend finde und was ich auch mehr und mehr wertvoll finde. Ja. Mhm.
Wenn ich mir vorstelle, dass du jetzt die lehrende Person bist und du Menschen anbietest, so auf Beratung und Therapie zu schauen, wie du es tust. Was sind so deine vielleicht 3 oder 4 Kernbotschaften? Was können Beratende tun, um das Thema Diversität gut im Blick zu haben?
Also ich glaube, das Erste ist, Diversität ist schon da. Also sie muss nicht in den Raum geholt werden, sie ist immer da. Mhm. Und es geht eher darum, dass sie sichtbar werden darf. Also, dass es ein sicherer Raum ist, in dem Diversität sich zeigen darf. Also, es wäre so, Diversität ist da und es geht darum, sichere Räume zu gestalten. Das ist so, glaube ich, das Zweite. Und das sind eigentlich schon die beiden wichtigsten Sachen zum Thema Diversität. Viel mehr würde ich da gar nicht reinbringen, weil ich glaube, vielleicht ist das Dritte. Es geht nicht darum, also aus meiner Perspektive geht es nicht darum, außerordentlich viel über Diversität, über verschiedene Lebenswirklichkeiten zu wissen. Also es gab früher, es hat sich ein bisschen gewandelt, auch in der Trainingslandschaft. Früher gab es immer Trainings für unterschiedliche Sachen, Training, Interkulturalität und so weiter. Und wurde erklärt, so und so ist das in diesen jenen Kulturen. Und ganz viele Menschen kommen auch zu mir in Seminare und wollen dann wissen, wie ist denn jetzt schwules Leben? Wie ist denn Regenbogenfamilie? Und der Punkt ist, es gibt ganz viele Dinge, die ich weiß und kenne aus der Praxis, vielleicht aus der Statistik oder aus meinem eigenen Leben, aber es trifft halt natürlich nie auf alle zu. Und dementsprechend ist, glaube ich, das Nächste dann mit wenig Vorannahmen reinzugehen. Mhm. Und dann nämlich auch Menschen den Raum zu geben, sich selber zu entdecken. Also für mich zum Beispiel war das auch eine Entdeckungsreise, was für ein schwuler Mann bin ich denn? So, und was bedeutet es, Mann zu sein, wenn man schwul ist und so weiter. Also da gab es ganz viel für mich erstmal auch zu erforschen, nur für mich, unabhängig dessen, was mir auch angeboten wurde.
Mhm. Ja. Ja. Ich finde das so wichtig, was du sagst, und mag das gerne nochmal doppelt unterstreichen, weil ich so denke, wir sprechen häufig von Vielfalt, von Diversität, von Inklusion. Und ich so denke, wir sind eh alle so verschieden. Und wir beide sind so tief verortet, auch in der Theorie hinter der systemischen Beratung, dass klar ist, jeder Mensch hat sowieso seine ihre Wirklichkeitskonstruktion, dass wir da immer neugierig bleiben dürfen und dass wir es eigentlich gar nicht besonders hervorheben müssen. Und gleichzeitig mag ich noch mal nachfragen, was genau meinst du mit sichere Räume?
Ich glaube, das ist halt der wichtige Punkt, über den BeraterInnen, TherapeutInnen schon auch Bescheid wissen müssen, wo es schon um Wissen geht, nämlich um das Wissen um Machtverhältnisse, um das Wissen um Diskriminierungserfahrungen und was das mit Menschen macht. Und dass einerseits natürlich also Diversität immer da ist und sie Fehler und auf der anderen Seite sie aber auch ganz viel Menschen von sich verstecken müssen im Alltag, und sie auch vielleicht mit ihren HelferInnen gar nicht sicher sind, kann ich mich vor der Person so zeigen? Bin ich hier eigentlich, also darf ich hier so sein? Und auch zu wissen, dass manche Formen von Diskriminierung auch, die wir wünschen uns, dass die irgendwann aufhört, aber der Alltag zeigt, es ist einfach gerade nicht so. Und das bedeutet, dass manche Menschen mehr Support brauchen als andere. Weil das, und ich glaube erstmal schlussendlich, weil das Kraft kostet. Also es ist ein Energieaufwand, damit umzugehen. Und diese Energie, die ich aufwende, um mit Hürden und Diskriminierung umzugehen, das ist Energie, die fehlt mir an anderer Stelle. Vielleicht auch manchmal, um mich selber zu kümmern. Und dann braucht es Menschen, die mich an manchen Stellen unterstützen. Und je mehr Diskriminierungsmerkmale ich vereine, desto mehr Energieaufwand brauche ich dafür im Alltag, um damit umzugehen. Ich glaube, das ist vielen in der Praxis nicht so bewusst. Viele sind so bei dem Punkt, ja, diverse, ich bin doch, ne, jeder kann ja zu mir in die Praxis kommen, ja, das ist schön. Und dann ist aber bei manchen so ein Fragezeichen, boah, warum ist das denn so schwierig und warum ist denn diese Person so belastet und wir machen doch schon, die ist ja auch schon seit Jahren in Therapie. Ja, aber ja, lebt halt auch seit Jahren immer wieder auch Formen von Gewalt und kann davon nicht einfach weglaufen, weil sie in dieser Gesellschaft lebt. Deswegen braucht sie halt vermutlich, braucht dieser Mensch dann vielleicht auch manchmal mehr Unterstützung als andere.
Und ich merke das auch bei mir, ich habe das bei dir gelesen, dieses Beratung für alle. Und das heißt ja sozusagen, jede Person ist bei mir herzlich willkommen. Und gleichzeitig merke ich bei mir, dass wenn ich mir so denke, okay, alle kommen zu mir, dass ich dann so denke, okay, ich schnaufe kurz durch und das, obwohl ich wirklich lange dabei bin, mich sehr sicher fühle und gleichzeitig auch eine Unsicherheit bei mir spüre, dass ich so denke, bestimmte Erfahrungen oder Lebensbereiche kann ich so nicht nachempfinden, weil ich wirklich wenig mit Menschen Kontakt habe, die vielleicht auch von diesen Diskriminierungserfahrungen berichten.
Wann, dass du in die Richtung denkst, ich habe noch in eine andere Richtung gedacht, zu der ich auch gleich was sagen kann. Ich glaube, das stimmt. Also es gibt Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen in der Praxis. Und tendenziell würde ich sagen, ist das sogar mehr als weniger. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge in meiner Praxis, unabhängig von Diversität, die ich schwer nachvollziehen kann. Und ich glaube, und das ist erstmal okay. Wenn jetzt Mensch, und ich bin trotzdem hilfreich, das ist ja unser Job. Es geht trotzdem Bewusstsein zu sagen, zum Beispiel, wenn es jetzt um Kinderwunschberatung geht, Das ist für viele Familien und Paare ein großes Thema, Kinderwunsch. Dass ich dann weiß, da habe ich nur rudimentäres Wissen, aber da kenne ich halt eben Menschen, die haben mehr Informationswissen, das auch vermittelt werden kann. Und da, glaube ich, braucht es so eine Differenzierung, wo habe ich auch Informationswissen, das ich weitergeben kann, wo komme ich da an meine Grenzen, wo kann ich dann weitervermitteln. Und das gibt es immer mal wieder bei Beratung für alle. Ich habe mir auch schon mal überlegt, naja, und die Situation hatte ich auch, möchte ich denn mit Menschen arbeiten, die auch vielleicht schwierige, für mich schwierig zu ertragen, politische Einstellungen haben. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, naja, wenn ein Mensch für sein Leben Verantwortung übernehmen möchte und wenn ein Mensch sagt, ich möchte mich entwickeln, und dann bedeutet das für mich zumindest auch, dass ich anderen Menschen nicht mehr schade. Mhm. So. Wir schaden alle hier und da Menschen, mehr oder weniger. Und das auch diese Verhaltensweise, dann bin ich dafür offen. Dann kann ich auch einen Menschen begleiten, der vielleicht ganz, ganz weit weg von mir ist. Und ich hatte auch schon mal eine Person, da habe ich mich dann in der Sitzung geoutet und habe dann, weil die Person hat sehr, sehr ausführlich über ihre, ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen, aber sehr ausführlich über ihre politische Einstellung gesprochen. Und dann habe ich halt mich geoutet und gesagt, Mensch, wie ist denn das jetzt für Sie, hier mit jemandem zu sitzen, der so ganz anders sieht? Müssen wir hier schon einen Punkt machen? Oder, und war das unsere letzte Sitzung oder finden wir einen Weg zusammen? Und es war ein total gutes Erlebnis, weil die Person ist fast vom Stuhl gefallen und war so ganz peinlich berührt. Mhm. Und hat gesagt, ich habe das gar nicht bei Ihnen jetzt gedacht und es ist mir so unangenehm und so. Und dann hatten wir noch einen richtig guten Prozess. Und es hat aber ganz, ganz viel mit uns gemacht, dass ich dann offen war. Mhm. Genau, und ich glaube, dass am Ende, wenn Mensch Verantwortung für sich übernehmen möchte und ein Stück weit Verantwortung dafür, dass es anderen Menschen im Umfeld auch gut geht, können wir das zusammen machen. Mhm.
Ja, und ich dock da so an bei dem, was du sagst, weil das bedeutet halt ganz viel auch Selbstreflexion. Das bedeutet ganz viel Auseinandersetzung mit mir selber, weil die Bundestagswahl ist jetzt noch nicht so lange her. Und es gab auch in meiner Beratung Menschen, die mit einer politischen Haltung mir begegnet sind, wo ich so dachte, krass, ich habe da eine ganz andere private Meinung dazu. Und wo fängt meine beraterische Neutralität an und wo ist es aber auch irgendwie gewollt, weil ich es wirklich, wirklich nicht fühlen kann. Und ich habe da ganz viel drüber nachgedacht, habe mit anderen gesprochen, habe mich damit auseinandergesetzt und ich glaube, das ist das Kennzeichen, dass es wichtig ist, auch für sich selbst eine Haltung zu finden und zu sagen, ich kann und möchte mit diesen Menschen arbeiten oder vielleicht auch ich kann und möchte mit anderen Menschen, die so woanders verortet sind, auch nicht arbeiten, weil ich glaube, dass ich da nicht hilfreich sein kann.
Und ich glaube auch, also ich sage auch sehr offen, dass auch, es ist ja immer dieses in Beziehung bleiben und ich glaube, darauf kommt es dann am Ende auch an, dass man irgendwie es schafft, in Beziehungen zu bleiben. Und da sage ich auch ganz offen, wo eine Person einfach meine Unterstützung nicht bei hat. Mhm. Und dann sage ich, da haben sie halt meine Unterstützung nicht. Und da will ich dann irgendwie auch transparent sein. Mhm. Und so ist unsere Arbeit, glaube ich, auch, ist ein Stück weit politisch. So, das ist auch total okay. Also ich würde niemandem jetzt da irgendwie eine politische Diskussion anfangen, aber sie gestaltet natürlich das menschliche Miteinander mit unserer Arbeit.
Kannst du da nochmal tiefer reingehen? Was bedeutet das für dich? Unsere Arbeit ist auch politisch.
Puh. Also ich glaube, also jetzt bin ich ja Systemiker. Und ja. Das heißt, ich denke eben ja schon auch über die Einzelperson, die vor mir sitzt, hinaus. Und ich denke darüber nach, was macht Gesellschaft, was machen andere Systeme mit dieser Person? Das ist so dieser Teil von Machtverhältnisse, Diskriminierungserfahrungen, aber auch, was bringt diese Person halt wieder zurück in die Gesellschaft und in Systeme. Und ich glaube nicht, dass jetzt Menschen zwingen, also das, ich würde jetzt gar nicht sagen, durch meine Arbeit werden Menschen zu besseren Menschen, also das ist Unsinn, aber es geht irgendwie darum, dass ich natürlich schon auch ein Stück weit Modell sein möchte, wie können eigentlich heilsame und gute Beziehungen, also ich würde sagen, heilsame Beziehungen gestaltet werden. Und das schließt manche Dinge schlichtweg aus. Also es schließt Formen körperlicher und verbaler Gewalt aus. Es schließt Herabwürdigung aus. Das fängt dann auch im Kontakt zu mir selbst an. Also das heißt, wo würdige ich mich eigentlich herab? Wo gehe ich mit mir gewaltvoll um? Und wenn ich damit aufhöre, dann hören Menschen auch automatisch damit auf, das bei anderen zu tun. Weil sie das erkennen, weil sie sehen, boah, nee. Und das ist so, das passiert im Kleinen, in der Praxis. Und im Großen gibt es ja auch in den Verbänden, jetzt zum Beispiel bei mir in der DGSF, gibt es das Netzwerk Klimaschutz, gibt es das Netzwerk Macht- und Diskriminierungskritik. Das heißt, auch unser Verband, also die DGSF, und die hat immerhin über 10.000 Mitglieder mittlerweile, ist politisch aktiv, auch gesundheitspolitisch aktiv, gestaltet mit, wie Curricula und Approbationsausbildung laufen. Und das heißt, die systemische Haltung, die findet auch ihren Einfluss in die Politik mittlerweile. Das finde ich gut.
Ja, sehr gut. Schön. Pascal, ich bin sehr dankbar, dass wir sprechen können, weil ich das Gefühl habe, dass du vielleicht so Themen, bei denen ich eher so wirklich ins Schnaufen komme, dass du die so locker Wolle nimmst. Danke dafür. Ich mag nochmal darauf schauen, dass Menschen uns beiden jetzt hier gerade im Podcast zuhören und sich vielleicht so fragen, was kann ich tun? Wie kann ich sicher werden? Wie kann ich in meine eigene Haltung finden? Und mag dich da gerne nochmal nach deiner Einschätzung fragen.
Du stellst wirklich gute Fragen, auch große Fragen. Ich finde, alleine sich diese Frage zu stellen, ist ja, die Frage hat ihren Wert an und für sich. Und ich glaube, man sollte die nicht zu schnell aufgeben für irgendeine vermeintliche Antwort. Also das ist vielleicht so der erste Schritt, weil ich glaube, Sicherheit mit mir und im Kontakt zu anderen zu finden, das ist vielleicht auch ein Lebensweg. Und Haltung ist eben auch eine alltägliche Praxis. Das ist finde ich, nicht nur ein mentales Konstrukt, das wir uns aneignen und lernen, sondern es ist etwas, was ich alltäglich auch praktiziere. Und immer wieder die Frage, sich aufzuwerfen, wenn ich jetzt das Thema Haltung aufwerfe, wie finde ich in meiner Haltung, wie finde ich heute in meiner Haltung oder wie finde ich gleich in diesem schwierigen Gespräch in meiner Haltung? Wenn diese Frage im Hinterkopf bleibt, ist es schon mal ein großer, ganz großes Ding.
Yes. Yeah. Und ich glaube, dazu machen wir ja auch genau diese Gespräche, um Menschen immer wieder anzuregen, über sich selber nachzudenken und zu gucken, was fällt mir leicht, wo kann ich meinen Style entwickeln, wo komme ich vielleicht auch selber so ein bisschen ins Schwitzen und habe da so meine eigenen Konstrukte. Wenn ich nochmal so ganz offen sein darf, dann habe ich so das Gefühl, dass du deine sexuelle Orientierung zum Thema machst und das offen aussprichst, dass ich so denke, ich mache das nie. Also ich gehe nie in ein Beratungsgespräch und würde sagen, also ich möchte Ihnen sehr gerne ganz kurz teilen, ich bin heterosexuell.
Ja.
So. Und ich so denke, was ist so deine Idee, wann brauchen wir diese Schubladen nicht mehr? Wann müssen wir gar nicht das Besondere herausstellen?
Also erstmal, ich würde jetzt auch Das tatsächlich, es ist so zweierlei. Einerseits gehe ich raus und sage, hey, ich bin schwuler Mann. Und das ist auch etwas, weswegen Leute zu mir kommen, weil sie sagen, ich habe häufig eben auch schwule Männer in der Praxis, die sagen, ja, ich möchte es gerne mit dir besprechen, weil sie die Idee haben, ich wüsste, worum es geht. Manchmal ist das auch so, dass wir sehr ähnliche Lebenswirklichkeiten haben. Manchmal sage ich aber auch, du, dir ist klar, ne? Also wir leben halt auch doch sehr unterschiedliche Leben, weil wir sind zwei unterschiedliche Menschen. Das sage ich auch immer dazu. Das heißt, einerseits gehe ich da so mit raus und andererseits spielt das in vielen Sitzungen auch gar keine Rolle. Und da wüsste ich auch gar nicht, warum das jetzt irgendwie platziert werden sollte. Das entscheidet dann der Moment. Aber da ich auch so in der Community ein bisschen aktiv bin, ist es schon so, dass ich zeige, hey, das bin ich und das biete ich an. Und deswegen kommen dann auch manche Menschen zu mir. Und ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich eine Welt mir wünschen würde, in der es alle diese Schubladen gar nicht mehr gibt. Einerseits fällt es mir manchmal schwer, mich bestimmten Dingen zuzuordnen. Und ich denke so, ja, wenn man mich zum Beispiel nach einer religiösen Verortung fragt, weiß ich immer nicht so ganz, was ich sagen soll. Dann weiß ich so, ja, kann mit vielem was anfangen, aber auch mit vielem nichts. Und irgendwie bin ich spirituell, aber irgendwie auch nicht. Da finde ich dann manchmal so ein Selbstlabeling schwer und denke so, ach, darf ich nicht einfach so spirituell sein, wie ich mag? Bei sexueller Orientierung fällt es mir jetzt gerade leicht, das so zu sagen, aber das weiß ich ganz genau. Und es hilft aber auch so ein Stück weit, sich selbst, also es ist so ein Teil von Identität, sich selbst zu verstehen, sich seine Labels und Schubladen auszusuchen, in die man gerne schlüpfen möchte. Ich merke, je mehr ich auch mit queeren Menschen arbeite, dass so diese Identifikation mit der queeren Community bei mir viel macht. Also es hat etwas von, in manchen Kontexten hat es sowas wie, wir sind eine große Familie. Also es gab ganz früher an den Anfängen der aktivistischen Bewegung, sind die Leute rausgegangen und haben auf ihren Schildern stehen, Brüder und Schwestern, kommt raus aus den Schränken. Und es ist so, es fühlt sich ein bisschen an wie ganz viele Geschwister, die queere Geschwister, die ich habe. Und das ist schön. Das ist was ganz Besonderes.
Ja, das heißt also, es geht irgendwie auch um das Thema Zugehörigkeit, was ja auch ein sehr basales Grundbedürfnis ist von allen Menschen. Und die Frage ist ja, wo finde ich Zugehörigkeit, die für mich dienlich ist? Und ich finde zum Beispiel auch, dass sowas wie Menschen, die systemisch denken und handeln, dass mir das auch eine große Zugehörigkeit gibt, zu sagen, wir alle haben hinter uns so ein Lehrbuch stehen, wie du und ich. Weil das auch mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit nährt.
Ja, und es ist auch, also queere Menschen weltweit haben ähnliche Codes miteinander, um sich zu sehen, zu verstehen. Sie leiden zum Teil unter ähnlichen Formen von Benachteiligung. Es gibt eine queere Kultur und queere Kunst. Also es ist etwas, wo ich schon merke, genau, also da das ist stimmig einfach für mich im Vergleich zur heteronormativen Mehrheitsgesellschaft. Und deswegen, das wäre zum Beispiel etwas, was ich gar nicht, die Schublade möchte ich gar nicht loslassen. Da bin ich ganz dankbar für. Ich gönne auch anderen ihre Schubladen.
Okay, gut. Eine Möglichkeit, sich zuzuordnen oder sich zu erkennen zu geben, sind zum Beispiel auch Pronomen. Wir beide treffen uns gerade in Zoom, wenn wir jetzt sehen, hinter deinem Namen, da steht ein Pronomen und ein Leerstrich oder so ein Minus, keine Ahnung. Was denkst du, über Sprache? Was bedeutet das, hinter seinen Namen automatisch Pronomen zu schreiben? Was kannst du mir da anbieten?
Also ich meine, für viele SystemikerInnen ist ja Sprache sowieso ein Riesending, gerade wenn man so in diese lösungsfokussierten, konstruktivistischen Schulen geht und so. Und so bin ich natürlich auch systemisch sozialisiert, denke so, ah, Sprache macht Realität und gestaltet sie mit und unsere Wahrnehmung und so. Und da gibt es sehr viel, was ich auf einer fachlichen Ebene dazu denke. Für mich ist es einerseits eine Möglichkeit, Menschen den Umgang mit mir zu erleichtern und ihnen ein Angebot zu machen. Du kannst mich als er oder als unbestimmt betrachten. Das ist mir eigentlich gerade egal. Die beiden Pronomen passen für mich, aber sie passt zum Beispiel nicht. Das erleichtert den Umgang mit mir. Das Zweite ist aber auch, es gibt Menschen, die haben von Pronomen und Diversität und so super wenig Ahnung, aber die haben eine tolle Haltung. Und dann ist es, und ehrlich gesagt, ist es mir dann nicht wichtig, ob eine Person gendert oder nicht, wenn sie aber halt eine Haltung der Mitmenschlichkeit mitbringt. Und vielleicht auch eine Bereitschaft zu lernen. Das geht meistens nämlich damit auch dann sowieso einher. Aber da bin ich dann ganz entspannt, als wenn ein Mensch weiß, wie man gendert, aber es vielleicht dann absichtlich aus nicht machen möchte. Nee, das gönne ich denen nicht oder so. Das finde ich, das ist was ganz anderes. Oder gendert und trotzdem menschenfeindlich handelt. Das hilft auch niemandem. Aber ja, ich glaube, Sprache ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument, um halt unsere Realität mit, soziale Realität mitzugestalten. Und ich finde, und das stört mich manchmal, es wird immer so getan, als hätte das jetzt irgendwie, als hätten das die Gender Studies oder die queere Bewegung erfunden. Das weiß man schon seit 100, 200 Jahren. Das wusste man auch schon im Marketing. So, also jeder Mensch, der im Marketing arbeitet, schreibt dir nicht auf ein Plakat, kaufen Sie diesen Pudding, der ist gut. So, jeder weiß, mit der Sprache können wir die Wahrnehmung lenken, wir laden die Leute ein. Und das haben wir ja gar nicht erfunden. Wir machen es uns jetzt eben auch zu eigen in der queeren Community und sagen, ja, Sprache macht was, aber das wussten andere auch schon längst. Politik weiß es auch schon ewig.
Wenn ich jetzt über unser Interview sprechen würde oder ganz sicher sprechen werde und dann diese Form des unbestimmten Pronomens wählen würde, was würde ich dann sagen?
Dann würdest du sagen, ich habe mit Pascal ein Interview geführt. Und Pascal hat von seiner Arbeit erzählt. Das war's schon. Also es ist für mich auch die einfachste Form, zum Beispiel in meiner Arbeit mit queeren Menschen, dass ich einfach die Vornamen nutze. Weil ich habe manchmal Gruppen, bin ich ganz ehrlich, da fällt es mir schwer, wenn ich 18 Leute sitzen habe und ich habe 8 unterschiedliche Pronomen und ich sehe die nur einen Tag, fällt es mir manchmal super schwer, das hinzubekommen. Und dann habe ich mir angewöhnt, einfach bei den Vornamen zu bleiben und die als Pronomen zu nutzen. Das ist die einfachste Form. Klar, manchmal benutzt man den Vornamen dann ein bisschen häufig, aber genau.
Also da, wo ich dann zum Beispiel sagen würde, er ist Experte für, würde ich dann halt sagen, Pascal ist Experte für.
Genau.
Expertin.
Expertin zum Beispiel wäre auch eine Möglichkeit, wenn du jetzt gendern wollen würdest. Aber genau, für mich ist, wie gesagt, er oder keine Pronomen sind eine gute Form für mich. Und damit kommt man weit. Kann man. Genau. Und ich glaube, wie gesagt, mir geht es auch, und ich glaube, vielen queeren Menschen geht es nicht um Perfektion und darauf kommt es auch nicht dann im Kern an. Es ist Ausdruck von ganz vielen anderen Dingen, die im Alltag schwierig sind. Zum Beispiel für Menschen, die nicht klassisch männlich oder weiblich gelesen werden, in die Sauna zu gehen. Das ist so, wie werde ich, darf ich, kann ich zum Damentag gehen, wenn ich nicht klassisch weiblich gelesen werde. Mhm. Das sind reale Herausforderungen und Hürden, die viel bedeutsamer für, glaube ich, für queere Menschen sind. Mhm. Ach komm, lachen wir mal. Schadet nicht.
Ja. Pascal, wenn du nochmal so unser Gespräch durchgehst, was würdest du jetzt gerne noch sagen oder was ist dir jetzt gerade noch richtig wichtig?
Wir treffen uns heute zum 30-jährigen Jubiläum des Lach-Yoga. Also heute vor 30 Jahren wurde das Lach-Yoga erfunden oder in die Welt gebracht von Madan Kataria, ein Arzt aus Indien. Und Lach-Yoga ist eine aktivistische Bewegung und die möchte allen Menschen auf der Welt, und es gibt es mittlerweile in über 60 Ländern, Glück, Gesundheit und Frieden bringen. Das ist die Botschaft des Lach-Yoga. Und das ist, finde ich, das wünsche ich auch allen, die zuhören. Und ich finde, das ist ein guter Schlusspunkt. Mit dem Lachen kriegen wir all das. Und Glück, Gesundheit und Frieden.
Dann lachen wir doch nochmal. Und ganz ehrlich, danke, danke, Pascal. Ich liebe Lach-Yoga ja so sehr, weil ich da so dermaßen abgehe und ich so das Gefühl habe, dass mein Körper möchte das. Weil das so wie ist, endlich darf ich mal alles rauslassen, was so lange irgendwie festgehalten werden muss. Wie bringst du das in deine Beratungen ein? Sagst du den Menschen dann auch, ich würde gerne mit ihnen mal eine Session lachen?
Ich lache einfach. Ich lache. Also, die Leute fragen auch manchmal, wie macht man denn eine Beratung humorvoll? Ich so, weiß ich nicht, einfach lachen, dann wird's schon lustig. Und so ist es. Also, und so funktioniert es dann.
Ja, okay. Pascal, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude.
Danke dir. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Das war's mit der Folge. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib uns doch gerne eine Mail an erdbeerfrösche-und-teppichäpfel@web.de oder auf Instagram. Du findest uns dort unter flow.. Folge gerne Jessica hier auf ihrem Kanal und like den Beitrag. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da. In 2 Wochen geht's dann mit einer neuen Folge weiter. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Und bis dahin, join the next level.